Zu Beginn habe ich eine kleine Aufgabe an euch und ich möchte vorher, dass ihr die Bibeln kurz beiseite legt, denn in der Bibel, da steht die Musterlösung drin. Es ist nicht so, dass wir sie nicht brauchen würden, wir brauchen sie schon. Wir haben einen Bibeltext heute Morgen, aber jetzt zum Anfang, legt sie kurz beiseite. Wenn ihr was zum Schreiben da habt, dann ist das sehr gut. Wenn nicht, ist es auch nicht schlimm. Dann denkt ihr euch einfach die Antwort im Kopf. Ich werde euch jetzt nämlich eine ganz kleine Frage stellen und mal schauen, was jeder für sich dann aufschreibt. Die Frage, die ich euch heute Morgen stellen werde, ist, was ist das Evangelium? Und ich möchte jetzt, dass die was zum Schreiben da haben, sich einfach mal in kurzen Sätzen, 2, 3 kurze Sätze, spontan für sich zusammenfassen, was ist das Evangelium? Wenn nicht, dann denkt ihr es euch einfach im Kopf, aber formuliert euch eine Antwort. Was ist das Evangelium, wenn euch irgendjemand auf der Straße fragt und ihr nur eine ganz kurze Antwort sagen sollt? Was ist das Evangelium? Warum stelle ich euch diese Frage? Wenn ihr letzten Sonntag in dem ersten Teil von Gundersener Predigt nicht geschlafen habt, sondern trotzdem aufgepasst habt, obwohl er euch angeboten hat, dann werdet ihr festgestellt haben, dass der Gunnar eine Gliederung vorgelesen hat vom Galaterbrief, bei dem sind wir ja im Moment, und die hat mir ganz gut gefallen. Und der Galaterbrief wird in 3 Teile eingeteilt und da hieß es dann, Kapitel 1 und 2, das Evangelium wird verteidigt, auch Paulus sein Dienst dabei. Im Kapitel 3 und 4 heißt es dann, das Evangelium wird erklärt. Und im Kapitel 5 und 6 heißt es dann, das Evangelium wird gelebt. Und wir sind heute Morgen noch in Kapitel 1. Und das heißt, das Evangelium wird verteidigt. Und wenn man das Evangelium verteidigen will, dann muss man erst einmal wissen, was ist das Evangelium überhaupt? Und das ist wichtig für jeden Einzelnen heute Morgen. Was ist das Evangelium? Der Text, den wir heute haben, sollte es anders sein, steht im Galaterbrief. Schlagt ihn mal bitte mit mir zusammen auf. Galater Kapitel 1. Und ich habe die Predigt heute Morgen in 3 Punkte aufgeteilt. Der erste Punkt wird sein, halte fest am wahren Evangelium. Der zweite Punkt wird sein, prüfe das, was sich Evangelium nennt. Und der dritte Punkt, rede das Evangelium. Oder rede das, was du glaubst. Ich werde es heute Morgen so machen, dass ich jetzt, der Text ist zwar sehr kurz, aber ich werde ihn trotzdem nicht ganz lesen, sondern ich werde immer nur die Teile lesen, wo wir gerade sind, wo der Punkt dazu ist. Und der erste Punkt, der umfasst die ersten beiden Verse. Lesen wir also Galater Kapitel 1, die Verse 6 und 7. Da heißt es, mich wundert, dass ihr euch so schnell abwenden lasst von dem, der euch durch die Gnade des Christus berufen hat, zu einem anderen Evangelium. Während es doch kein anderes gibt, nur sind etliche da, die euch verwirren und das Evangelium von Christus verdrehen wollen. Ganz am Anfang sehen wir, Paulus wundert sich. Und das tut er zu Recht. Ihr müsst wissen, stellt euch das mal vor, Paulus ist Christ geworden und geht auf eine Missionsreise, auf die erste. Und geht so in dem Gebiet rum und predigt den Menschen das Evangelium und er sieht Frucht. Die Menschen bekehren sich, die Menschen werden Kinder Gottes. Und es entstehen Gemeinden. Und dann geht er wieder zurück und dann muss er feststellen, sie lassen sich abwenden. Die Menschen in den Gemeinden lassen sich plötzlich von dieser Gnade, die sie erfahren haben, die sie zu Kindern Gottes gemacht haben, lassen sie sich abwenden zu einem anderen Evangelium. Das würde ich auch nicht verstehen an Paulus an der Stelle, ehrlich gesagt. Wenn ich genau wüsste, sie haben das Evangelium angenommen, der Gnade, und jetzt gehen sie wieder weg, weil irgendwer was anders behauptet. Und an diesem Punkt müssen wir uns die Frage von ganz vom Anfang stellen, was ist das Evangelium? Ihr habt das jetzt auf eurem Zettel stehen, falls ihr einen habt. Und es ist so, dass ich eine Stelle gesucht habe und schlagen wir mal zusammen den 1. Korintherbrief im Kapitel 15. 1. Korintherbrief, Kapitel 15. Ich lese es ab Vers 1. Ich erinnere euch aber, ihr Brüder, an das Evangelium, das ich euch verkündigt habe, das ihr auch angenommen habt, in dem ihr auch feststeht, durch das ihr auch gerettet werdet, wenn ihr an dem Wort festhaltet, das ich euch verkündigt habe. es sei denn, dass ihr vergeblich geglaubt hättet. Denn ich habe euch zuallererst das überliefert, was auch ich empfangen habe. Und jetzt erklärt uns Paulus das Evangelium. Da heißt es dann, nämlich, dass Christus für unsere Sünden gestorben ist nach den Schriften und dass er begraben worden ist und dass er auferstanden ist am dritten Tag nach den Schriften. Wenn man weiterliest, dann kommen jetzt nur die Menschen, die ihm noch erschienen sind. Das ist aber nicht mehr zum Evangelium, sondern das ist einfach nur ja, für die Sache, dass er wirklich auferstanden ist. Ich möchte noch eine zweite Stelle vorlesen, die das Ganze, ja, die dem nicht widerspricht, aber die das ergänzt. Und zwar, wir schlagen den ersten Johannesbrief auf, Kapitel 1, Vers 9. 1. Johannes, Kapitel 1, Vers 9, da heißt es, wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Und das ist das Evangelium. Kurz und knapp das Evangelium in kurzen Sätzen zusammengefasst. Jesus ist für uns am Kreuz gestorben, so wie es geschrieben stand, er ist für uns gestorben, er ist begraben worden und er ist auferstanden. Und wer das glaubt und seine Sünden bekennt, der wird gerettet werden. Das ist das Evangelium. Und zu dem Evangelium gehört nichts anderes dazu. Und es gibt kein anderes Evangelium. Wir lesen das im Vers 7. Da sagt er, ihr lasst euch abwenden, während es doch kein anderes gibt. Paulus sagt, es gibt kein anderes Evangelium. Das ist das Evangelium, was wir euch verkündigt haben. Das Evangelium der Gnade von Christus. Aber es gibt Leute, die behaupten, es gäbe ein anderes Evangelium. Und ich habe ein kleines Beispiel für euch. Stellt euch mal vor, ihr seid irgendwo in Österreich, besucht irgendeinen Freund, der wohnt auf dem Land. Und ja, dort seid ihr in einem kleinen Dorf und macht eine Spaziergang und verlauft euch irgendwo im Wald. So, jetzt steht ihr da und ihr habt keine Ahnung mehr, wo soll es lang gehen. Und dann geht ihr und dann geht ihr einfach und dann kommt ihr an eine Kreuzung. Und da geht es nach links und da geht es nach rechts. Und an dieser Kreuzung sind zwei Menschen. Und diese Menschen, die unterhalten sich und man denkt sich, ja okay, komm, frage ich die mal nach dem Weg. Und da geht man hin und dann redet man mit denen und fragt sie, ja, wo geht's denn da hin? Und der eine sagt, ja ganz klar, du musst da nach links gehen. Und der andere sagt, wie nach links? Nein, das geht nach rechts. Und die haben beide unterschiedliche Meinungen. Der eine sagt, zu diesem Dorf, wo du hin willst, geht's nach links. Der andere sagt, das geht nach rechts. Und nehmen wir mal an, um da hinzukommen, müsst ihr nach links gehen. Und der, der sagt nach rechts, der setzt sich durch und ist felsenfest überzeugt, dass das Dorf auf der rechten Seite liegt. Dass man den rechten Weg wählen soll. Jetzt habe ich eine Frage. Nur weil der eine behauptet, das Dorf ist rechts, würde ich das Dorf dann von der linken Seite nehmen und auf die rechte Seite setzen? Ich denke nicht. Der eine kann noch so sehr behaupten, um zum Dorf zu kommen, musst du nach rechts gehen. Das Dorf wird immer auf der linken Seite bleiben, egal was der andere sagt. Und das Gleiche ist es hier. Wir haben das Evangelium. Es ist Gnade. Jesus ist am Kreuz gestorben. Er ist begraben worden, auferstanden. Und wer das glaubt, wird gerettet. Und wenn irgendjemand etwas anderes sagt, dann wird es nichts an dieser Tatsache ändern, dass das Evangelium so bleibt und dass das das Evangelium ist. Nur weil einer etwas anderes behauptet, wird sich das nicht ändern. Jetzt haben wir noch eine zweite Frage. Und zwar, was könnten diese Leute denn behauptet haben? Paulus sagt, ihr lasst euch abwenden zu einem anderen Evangelium. Aber was könnte dieses andere Evangelium sein? Der Brief, ich habe mich ein bisschen informiert, war vor der Zeit geschrieben, wo sie hatten ja damals diese hitzige Diskussion, ob jetzt halt die gläubigen Christen, ob die sich beschneiden lassen müssen oder nicht. Mancher von den gläubig gewordenen Juden haben gesagt, ja, Gnade, schön und gut. Aber du musst dich noch beschneiden lassen, damit du gerettet bist. Die Gnade allein reicht nicht aus. Das kann ein anderes Evangelium sein, wo du sagst, hey, wenn du dich nicht beschneiden lässt, dann bist du nicht gerettet, damals zu der Zeit. Heute haben wir es natürlich anders da drin stehen. Da war jetzt halt aber Jesus zumindest noch dabei. Es kann natürlich auch, also es gab sicher, die haben das in der Bibel an anderen Stellen, wo jemand sagt, ja, Jesus ist nicht der Christus. Oder Jesus ist nicht von den Toten auferstanden. Wir lesen das im Korintherbrief, auch im Kapitel 15. Kapitel 15, 1. Korinther, 1. Korinther, Kapitel 15, Vers 12. Da heißt es, das schreibt Paulus, wenn aber Christus verkündigt wird, dass er aus den Toten auferstanden ist, wieso sagen dann etliche unter euch, es gebe keine Auferstehung der Toten? Das ist ein anderes Evangelium. Das Evangelium beinhaltet ganz klar, Jesus steht, ist von den Toten auferstanden. Und jetzt kommen Leute und sagen, er ist nicht von den Toten auferstanden. Ein anderes Evangelium. Und Paulus sagt ganz klar, es gibt kein anderes. Nur weil irgendein Mensch behauptet, Jesus ist nicht von den Toten auferstanden, ändert das nichts an der Tatsache, dass Jesus von den Toten auferstanden ist. Dass es wirklich wahr ist. Und jetzt hat noch eine Frage, gibt es das auch bei uns, heute in der Zeit? Haben wir auch sowas bei uns, dass Leute behaupten, hey du, die Gnade allein reicht nicht aus. Die Gnade allein, der Glaube allein reicht nicht aus, dass du gerettet wirst. Vielleicht kommt jemand her und fragt, du sag mal, hast du dich eigentlich taufen lassen? Damit du gerettet werden musst, musst du dich taufen lassen. Hast du das? Aber davon steht nichts hier, sondern es heißt, durch Gnade allein seid ihr gerettet. Wir haben Stellen, da steht, dass wir nichts dazu tun können. Jesus hat alles getan. Die Taufe in dem Fall ist nicht notwendig, damit wir gerettet werden. Klar, es ist wichtig und Jesus verlangt es von uns. Jesus sagt, wenn du glaubst, dann lass dich taufen. Aber die Taufe ist nicht notwendig. Wir haben das, ich habe mir ein Beispiel rausgesucht, der Mann, der neben Jesus am Kreuz gestorben ist, der hat gesagt, gedenke an mich. Und Jesus sagt zu ihm, wahrlich, ich sage dir, heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Dieser Mann, der konnte nichts anderes wie glauben. Dieser Mann hat sich nicht mehr taufen lassen können dort am Kreuz, das ging nicht. Das heißt, wenn jetzt irgendjemand behauptet, du musst getauft sein, dann wäre laut dieser Person dieser Mann nicht gerettet. Aber Jesus selber sagt uns, dieser Mann ist gerettet. Wenn also jemand was anderes behauptet, also dann ändert das nichts an der Tatsache, dass die Tatsache wirklich so bleibt, dass jeder gerettet wird, der glaubt. Und auch hier ist aber Jesus trotzdem noch dabei. Es gibt heute eine solche Vielzahl an anderen Religionen, die behaupten, ja, mein Weg ist der richtige und der Weg ist der richtige. Aber wie ist es? Nur weil der behauptet, ja, Jesus hat nie existiert, weil Atheisten behaupten, Gott existiert nicht. Nur deswegen wird das nicht an der Tatsache ändern, dass Gott wirklich existiert und dass Jesus wirklich existiert hat und dass er auf diese Welt gekommen ist, dass er am Kreuz gestorben ist, dass er begraben worden ist und auferstanden ist. Nur weil jemand das behauptet, wird das nichts an dieser Tatsache ändern. Und daran sollen wir festhalten. Und da darf man sich nicht von irgendwelchen Leuten beeinflussen lassen. Und da kommen wir schon zum zweiten Punkt. Der zweite Punkt ist, prüfe das, was sich Evangelium nennt. Lesen wir dazu weiter im Galaterbrief, in dem Vers 8. Da heißt es, aber selbst wenn wir oder ein Engel vom Himmel euch etwas anderes als Evangelium verkünden würden, als das, was wir euch verkündigt haben, der sei verflucht. Und was ich jetzt interessant finde, ist, dass Paulus sich wiederholt. Er sagt im nächsten Vers ganz genau das Gleiche noch einmal. Da sagt er in Vers 9, wie wir es zuvor gesagt haben, so sage ich es euch jetzt wiederum. Wenn jemand euch etwas anderes als Evangelium verkündigt, als das, welches ihr empfangen habt, der sei verflucht. Und an dieser Stelle merkt man den Paulus, wie ernst diese Sache ist. Wie ernst ihm diese Sache ist. Ich hätte vielleicht gesagt, dass die Menschen, ja, schenkt denen kein Gehör, ignoriert sie vielleicht. Aber, oder distanziert euch von ihnen, sagt klar, nein, wir glauben an das Evangelium und nicht an das, was ihr sagt. Aber Paulus, er schreibt, diese Leute sind verflucht. Diese Leute, die etwas anderes behaupten, die euch ein anderes Evangelium verkündigen als das, was ihr gehört habt, was im Wort Gottes steht, der sei verflucht. Das ist ziemlich extrem, finde ich jetzt halt. Also in meinen Augen. Aber Paulus sagt das sogar zweimal. Und nachdem man die ersten Verse gelesen hat, sollte das keine Verwunderung sein. Wir haben Menschen, die zu Christus gefunden haben, und die werden abgewandt. Menschen, die die Kinder Gottes sind, werden weggezogen von dem Evangelium. Und Paulus spricht hier drei Gruppen an. Drei Gruppen von, also drei Personengruppen, die etwas anderes behaupten könnten. Einmal spricht er von ihnen selber. Also im Vers 7, Vers 8 sagt er, aber selbst wenn wir, also damit meint er die, was sie gelehrt haben, die Apostel und auch ihn selber schließt er da auch mit ein. Als zweite Personengruppe beschreibt er die Engel des Himmels, wenn die etwas anderes behaupten. Und als dritte Personengruppe den ganzen Rest. Alle anderen Menschen. Wenn man die Lehrer der damaligen Zeit und die Engel wegnimmt, alle anderen, was übrig bleiben. Er sagt, wenn irgendwer, spielt keine Rolle, wenn irgendwer euch etwas anderes verkündigt. Und ich möchte diese drei Personengruppen kurz einmal beleuchten. Nicht lange, sondern nur kurz. Irgendwer, das ist, ich fange jetzt von unten an, ich fange bei irgendwer an, das sind die Menschen. Das können die Menschen sein in dieser Welt. Wenn ein Arbeitskollege zu dir kommt und sagt, das, was du glaubst, das ist Schwachsinn. Es gibt keinen Gott. Oder dass jemand kommt und sagt, ja, schön und gut, dass du das glaubst, aber ich bin Hinduist, es gibt Milliarden Götter. Und wenn diese Menschen etwas anderes behaupten, ne, die seien verflucht, sagt Paulus hier. Und das darf man heute ja fast nicht mehr sagen in der Öffentlichkeit. Ansonsten wird man beschimpft und was weiß ich, dass man intolerant ist oder sowas. Aber genau das sagt Paulus. Wenn irgendjemand euch was anderes verkündigt, der sei verflucht. Die Engel vom Himmel müssen bemerken, er sagt nicht die Engel Gottes. Ein Engel Gottes, der wird nie etwas anderes behaupten. Sondern er sagt die Engel des Himmels. In den Königen steht, dass die Menschen das Heer des Himmels anbeteten. Also es sind hier nicht die Engel gemeint, sondern ich bin mir ziemlich sicher, dass Paulus hier, also es scheint, als wären es Engel. Wenn wir mal anschauen, den Johannes 8, Vers 44, da wird der Satan als Mörder und Vater der Lüge bezeichnet, also der Satan, der lügt. Und im 2. Korinther 11, Vers 14 wird von Satan gesagt, er verkleidet sich als ein Engel des Lichts. Das heißt, wir sehen, vielleicht gibt es Menschen, die plötzlich etwas sehen, das ausschaut wie ein Engel, weil sie es nicht beschreiben können, weil er strahlt. Und es kann sein, dass es gar kein Engel ist, sondern dass es ein Dämon ist oder der Satan. Und wenn jetzt halt ein Engel zu einem Menschen kommt und ihm sagt, dass er noch was anderes dazu tun muss, dann kann man sagen, ja okay, das ist ja ein Engel, dem sollte ich ja glauben. Aber Paulus sagt, nein, wenn irgendwer zu euch kommt und sei es eine Gestalt, von der ihr denkt, es sei ein Engel, und er sagt euch etwas anderes, wie das, was wir euch verkündigt haben, wie das, was dir in der Schrift steht, und sagt, du musst noch das und das und das tun, damit du gerettet wirst, dann sei dieser verflucht. Wir dürfen nicht einfach blindlings jedem dahergelaufenen glauben. Bei den Menschen, bei irgendwem ist es vielleicht noch einfach, aber wenn ein Engel kommt, dann ist es vielleicht nicht mehr so einfach. Ich persönlich muss sagen, ich weiß jetzt nicht genau, wie die Engel ausschauen. Ich bin auch so einem Engel, glaube ich, noch nie begegnet. Jetzt hat in Menschengestalt vielleicht, das weiß ich nicht. Aber so einem, wo ich jetzt definitiv sagen konnte, das ist ein Engel, dem bin ich noch nicht begegnet. Aber aus Berichten weiß man, es gibt Leute, die sind das. Und die haben sich ablenken lassen. Ich habe einfach mal ein bisschen nachgeschaut. Es gibt wirklich Menschen, die sagen, hey, ich bin da einem Engel begegnet. Und wenn solche Engel etwas anderes sagen, dann seien die verflucht. Die dritte Personengruppe, die sagt er, das sind sie selber. Wenn wir euch etwas anderes verkündigen. Und das waren die Lehrer der damaligen Zeit. Und wenn man das auf heute überträgt, dann könnten das die Lehrer der unseren Zeit sein. Was ist, wenn ein Prediger nach vorne geht und plötzlich etwas anderes sagt? Oder wenn einer sich mit dir zusammensetzt und etwas anderes behauptet, wie das, was geschrieben steht? Dann sagt Paulus, dann sei dieser verflucht. Und da ist jeder von uns gefordert, jeder einzelne von uns ist in diesem Punkt gefordert. Und Paulus sagt das im 1. Thessalonicher Brief, sagt er, prüft alles. Prüft alles und das Gute behaltet. Und wenn jetzt irgendjemand kommt und uns irgendetwas erzählen will von einem anderen Evangelium, dann sollen wir das prüfen, dann sollen wir schauen, stimmt das oder stimmt das nicht? Und wenn wir sehen, das stimmt nicht, dann sollen wir das ja ablehnen, seine Lehre. Und wenn ein Martin hier vorne stehen würde oder ein Gunnar oder ein Schorsch oder irgendwer anders, den man jetzt erkennt und dem man sagt, boah, das ist ein Bibellehrer und man vertraut ihm und man merkt, er sagt etwas anderes, dann ist das falsch und dann ist das abzulehnen, wenn es nicht mit dem übereinstimmt, was in Gottes Wort steht. Und vor allem auch, wenn ich zum Beispiel hier vorne stehe, dann ganz besonders. Und da ist jeder Einzelne von uns gefordert, dass er nicht einfach nur da sitzt und sagt, so, was der da vorne sagt, das wird schon stimmen, ne? Der hat das ja studiert, der war auf einer Bibelschule, der weiß das schon. Sondern, dass man wirklich sagt, hey, ich schaue nach, stimmt das jetzt wirklich, was der sagt? Ich nehme jetzt meine Bibel zur Hand und ich schlage die Bibelstellen auf, die er sagt und prüfe, steht das wirklich so da drinnen? Und das ist einfach wichtig, dass wir selber prüfen. Und dass wir das Gute behalten und das Schlechte dann ablehnen sozusagen. Und dazu möchte ich heute Morgen ermutigen, nicht einfach nur irgendwo drin zu sitzen und zu konsumieren und zu sagen, ja, das passt schon, der weiß schon, was er sagt, sondern dass man wirklich mitdenkt und dass man wirklich aufpasst und sagt, so, ich prüfe jetzt alles, was da vorne gesagt wird. Kommen wir zum dritten Punkt. Den habe ich genannt, rede das Evangelium oder rede, was du glaubst. Lesen wir den Vers 10 dazu. Da sagt Paulus, rede ich denn jetzt Menschen oder Gott zuliebe? Oder suche ich Menschen zu gefallen? Wenn ich allerdings den Menschen noch gefällig wäre, so wäre ich nicht ein Knecht des Christus. Das ist der letzte Vers für heute Morgen. Ich bin mir zu 100% sicher, dass die Dinge, die Paulus gesagt hat, dass die bei vielen Menschen auf Unverständnis gestoßen sind. Wir haben es oft gesehen, dass der Paulus, der wurde auch mal gesteinigt, der wurde verlacht, der wurde geschlagen, alles Mögliche. Also er ist auf Unverständnis gestoßen mit den Dingen, die er gesagt hat. Und vielleicht auch mit dem, was er in diesem Brief geschrieben hat. Vielleicht haben die Leute in Galatien diesen Brief bekommen und die Leute haben sich aufgeregt darüber, dass der Paulus so etwas sagt. Und deswegen sagt es Paulus hier diesen 10. Vers. Er sagt, ich rede nicht, damit ich das sage, was ihr hören wollt, sondern ich rede das, was Gott will, dass ich rede. Ich rede das, was in seinem Wort steht. Denn ich bin ein Knecht Christi. Und wir sehen in der Bibel viele Beispiele davon. Also Paulus ist nicht der Einzige, der das so macht. Wir sehen in der Bibel, dass die Männer Gottes im Allgemeinen genau dieselbe Einstellung hatten. Und ich möchte eine davon vorlesen. Es ist jetzt ein bisschen längerer Text, deswegen schlagen wir den zusammen auf. Es steht im Alten Testament in dem ersten Königebuch, 1. Könige, Kapitel 22. Zur Situation kurz in Israel, die damals war das Reich ja gespalten in Nord und Süd. Und zu der Zeit haben sich der König von Israel und der König von Juda zusammengetan, um in den Krieg zu ziehen. Und ich lese ab Vers 5, von Vers 5 bis Vers 14. Also 1. Könige, Kapitel 22, Vers 5 bis Vers 14. Josaphat war der König von Juda. Und da heißt es, und er sprach zu Josaphat, er also der König von Israel, sprach zu Josaphat, willst du mit mir nach Ramoth in Gilead in den Krieg ziehen? Und Josaphat sprach zu dem König von Israel, ich will sein wie du, mein Volk soll sein wie dein Volk, meine Pferde wie deine Pferde. Und Josaphat sprach zum König von Israel, befrage doch heute das Wort des Herrn. Da versammelte der König von Israel die Propheten, etwa 400 Mann, und sprach zu ihnen, soll ich nach Ramoth in Gilead in den Krieg ziehen? oder soll ich es lassen? Sie sprachen, zieh hinauf, und der Herr wird sie in die Hand des Königs geben. Josaphat aber sprach, ist hier kein Prophet des Herrn mehr, den wir fragen können? Der König von Israel aber sprach zu Josaphat, es gibt noch einen Mann, durch den man den Herrn befragen kann, aber ich hasse ihn, denn er weissagt mir nichts Gutes, sondern nur Böses. Micha, der Sohn Jimlas. Josaphat aber antwortete, der König rede nicht so. Da rief der König von Israel einen Kämmerer und sprach, bring Micha, den Sohn Jimlas, rasch her. Und der König von Israel und Josaphat, der König von Juda, saßen jeder auf seinem Thron, in königliche Gewänder gekleidet, auf dem Platz am Eingang des Tores von Samaria, und alle Propheten weissagten vor ihnen. Und Sedekia, der Sohn Kenans, hatte sich eiserne Hörner gemacht und sprach, so spricht der Herr, hiermit wirst du die Aramäer niederstoßen, bis du sie vernichtet hast. Und alle Propheten weissagten ebenso und sprachen, zieh hinauf nach Ramoth in Gilead und es wird dir gelingen. Denn der Herr wird es in die Hand des Königs geben. Der Bote aber, der hingegangen war, um Micha zu rufen, redete mit ihm und sprach, siehe, die Worte der Propheten verkündigen einstimmig Gutes für den König. So lass nun dein Wort auch sein wie das Wort eines jeden von ihnen und rede Gutes. Micha aber sprach, so wahr der Herr lebt, ich will reden, was mir der Herr sagen wird. Da waren 400 Propheten vor dem König, die alle dasselbe gesagt haben, nämlich, es ist gut, dass du in den Krieg ziehst. Und jetzt kommt der Bote zu Micha und sagt, sag doch bitte das Gleiche, verärgere den König doch bitte nicht noch mehr und geh und sag ihm, es ist gut. Und Micha sagt, nein, ich werde das sagen, was der Herr mir sagt. Wenn der Herr sagt, es ist gut, dann werde ich ihm sagen, es ist gut. Wenn der Herr sagt, es ist böse, werde ich sagen, es ist böse. Und er hat genau die gleiche Einstellung. Er redet nicht, um dem König zu gefallen, um den 400 anderen Propheten zu gefallen, sondern er redet das, was Gott ihm sagen wird. Und diese Einstellung sehen wir nicht nur in der Bibel, sondern wir müssen einfach nur in die Geschichte der Menschheit schauen. Und ein wunderschönes Beispiel, finde ich, war auch zum Beispiel Martin Luther. Martin Luther, der gegen die katholische Kirche gekämpft hat, weil er gesagt hat, die katholische Kirche, die verdreht das Wort Gottes. Und als ich in der Schule war, habe ich mir mal diesen Luther-Film angeschaut, diesen ein bisschen neueren. Und da ist mir eine Sache hängen geblieben im Kopf, die habe ich seitdem nicht vergessen. Den ganzen Film, ich habe keine Ahnung mehr, um was es in dem Film so genau geht. Ich habe viele Stellen vergessen, aber diese eine Stelle, die kenne ich noch. Und zwar steht Luther, der hat seine Thesen alle vorgebracht, die er hatte. Und er steht vor den Oberen von der katholischen Kirche und die fordern ihn auf, das zurückzunehmen, was er gesagt hat. Die sagen, nimm das zurück. Und Martin Luther sagt, ja, okay, mache ich. Aber nur unter einer Bedingung, nämlich wenn ihr mir das, was ich gesagt habe, widerlegen könnt anhand des Wortes Gottes. Dann nehme ich es zurück, ansonsten nicht. Der hat auch nicht das gesagt, was den Menschen gefallen hat. Der hat die Menschen damit ziemlich verärgert, die meisten. Zumindest die Oberen von der katholischen Kirche. Aber er hat das gesagt, was Christus gefallen hat. Und jetzt ist die Frage, machen wir das auch? Wie ist das? Machen wir das? Haben wir diese Einstellung? Reden wir vor unseren Arbeitskollegen, vor unseren Schulkollegen? Reden wir das, was denen gefällt, oder reden wir das, was Christus gefällt? Und da ist jeder Einzelne von uns gefordert, auch wenn er nicht mehr in die Schule geht, habt ihr sicher eine Arbeit. Überall habt ihr etwas mit Menschen zu tun. Mit Sicherheit, jeder hat mit Menschen zu tun. Und wenn ihr keine Arbeit habt, wo Ungläubige seid, dann habt ihr vielleicht eine Arbeit hier in der Gemeinde, in einer anderen Gemeinde. Rede ich das, was den Menschen gefällt, oder rede ich das, was Gott gefällt? Paulus sagt hier, wenn ich das reden würde, was den Menschen gefällt, dann wäre ich kein Knecht Christi. Er sagt, das ist eine Eigenschaft seiner Kinder, nämlich, dass sie reden, was Gott ihnen sagt, was in seinem Wort steht, und dass sie sich nicht darauf verlassen, was denkt jetzt der andere von mir? Oh Mann, wenn ich das jetzt sage, was könnte dann der andere über mich erzählen? sondern die hergehen und sagen, wozu sie stehen. Und die sagen, was Wahrheit ist. Nicht weichgespült, sondern klar und in Liebe. Ich möchte nochmal zum Schluss zusammenfassen, was wir heute Morgen gehört haben. Wir haben gesehen, dass Paulus sich wundert, dass die Menschen von der Gnade Christus weggehen. Dass sie sich einfach so abbringen lassen von seiner Gnade. Und er sagt uns, hey, egal was ein anderer euch erzählt, es gibt kein anderes Evangelium. Es gibt kein anderes Evangelium wie das, was wir gehört haben, nämlich dass Jesus gestorben ist, dass er begraben worden ist, also er war wirklich tot, sonst hätte man ihn nicht begraben, wenn er noch gelebt hätte, und dass er auferstanden ist. Und wer das jetzt glaubt, der wird gerettet. Es gibt kein anderes. Und wenn Menschen das behaupten, dann wird das nichts an dieser Tatsache ändern, dass es wirklich kein anderes Evangelium gibt. Danach haben wir gesehen, dass wir das, was gesagt wird, prüfen sollen. Paulus sagt, wer etwas anderes sagt, der sei verflucht. Haben wir natürlich einmal die Verantwortung, wenn ich jetzt zum Beispiel hier vorne stehe, dass ich wirklich darauf achte, dass ich das Richtige sage. Und auch jeder, der unten sitzt, hat die Verantwortung, das zu prüfen, was gesagt wird. Was gesagt wird von hier oben, was gesagt wird von irgendwem anders draußen. Anhand des Wortes Gottes. Und das Dritte haben wir gesehen, Paulus redet nicht, damit er Menschen gefällt, sondern Paulus redet, damit er Gott gefällt. Er sagt das, was Gott möchte. Und dazu möchte ich euch ermutigen einfach, an dem festzuhalten, was wir haben, an dem Evangelium, an dem wahren Evangelium festzuhalten, das, was die anderen sagen, zu prüfen und uns nicht zu schämen für das, sondern wirklich das zu sagen, vor allem, was im Wort Gottes steht. Und das zu sagen, was Gott von uns will. Aber wisst ihr, das Evangelium, das ist es das wert. Das Evangelium ist es wert, dass man es verkündigt und dass man daran festhält. Und dass man darauf achtet, dass es nicht verfälscht und nicht verdreht wird. Und dass man dafür lebt und dass man wirklich das sagt, was das Evangelium beinhaltet. Und dazu möchte ich heute Morgen ermutigen. Und wenn ihr das mitnehmt, dann ist das Ziel von heute Morgen erreicht. Amen.